Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir schauen auf die Highlights des großen Preis von Spanien vom letzten Wochenende in Barcelona. Und ja, da hätte es eigentlich klappen können, wie auch schon das ein oder andere Rennen vorher mit einem Nicht-Verstappen-Sieg und vor allem einen Lando Norris-Sieg. Der hat jetzt zum zweiten Mal schon etwas leichtfertig seine Siegchancen verspielt, war auch sehr kritisch mit sich selber. Unserer Meinung nach auch zu Recht, das werden wir aufarbeiten. Die beiden Ferrari haben sich berührt. Das wurde vielleicht auch ein bisschen mehr aufgebauscht von manchen Medien, als es notwendig war. Das sprechen wir drüber. Mercedes sehr stark, Hamilton dieses Mal vor Russell. Ist ja nicht ganz selbstverständlich in dieser Saison. Und dann gab es dann auch noch so ein paar Geschichten, wie zum Beispiel die Racing Bulls, die sich ganz schlecht verkauft haben am letzten Wochenende. Und ich würde sagen, Dave, damit starten wir mal durch, oder?
Let's go, yeah.
Gut, Dave, wir steigen in die Highlights vom Großen Preis von Spanien ein. Und ich weiß nicht, ich war sehr positiv überrascht. Barcelona war die letzten Jahre ziemlich langweilig. Dieses Mal aber war es eigentlich wirklich ein Grand Prix. Da war ich, bin ich jetzt ein oder andere Mal schon so ein bisschen aus dem Sofa raus. So,
ich wollte dich fragen, ja. War ein besserer Spanien-Grand Prix so als der Durchschnitt.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, du hast schon angedeutet, wir haben ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen. Es ist überraschend viel passiert tatsächlich. Bevor wir da überhaupt einsteigen, sind wir schlauer geworden. Wir haben ja in der Vorschau mehr oder weniger die Frage gestellt bzw. behauptet, dass Barcelona natürlich nach wie vor eine Art Referenzstrecke ist. Wer in Barcelona schnell ist, der ist zumindest auf allen anderen Traditionskursen schnell. Die Stadtstrecken und so weiter, die sind natürlich immer noch eine Extranummer, aber wenn die Kräfteverhältnisse sich jetzt so darstellen wie jetzt in Barcelona, dann wäre ich ehrlich gesagt überrascht. Also du hast es schon angedeutet, Racing Bulls waren überraschend weit hinten, die Alpine dafür überraschend weit vorne. Ferrari Upgrade ist ziemlich verpufft. Ich glaube mit den Plätzen 5, 6 da in dem Dreh sind die Ferraris auch nicht zufrieden. Können wir Aussagen treffen? Wie sieht's aus? Wer hat das beste Auto? Also, traust du dir was zu oder...
Ein paar Sachen kann man gleich mal so anmerken. Also ich würde die kurze Antwort sagen, kann man es nicht sagen. Ich glaube, ich würde auf die nächsten 2, 3 Rennen abwarten. Was ganz interessant ist, so rein statistisch von den Ähnlichkeiten der Streckencharakteristik ist tatsächlich Imola recht nah in Barcelona vergleichsweise. Suzuka ist auch relativ nah dran. Und Katar, die sind relativ eng beieinander. Katar wird ja noch gefahren. Suzuka und Imola waren schon vorbei. Und in Imola hätte es ja fast geklappt, auch schon mit einem Norris-Sieg. Und da hat er ja auch schon McLaren im Verbund mit Norris, die hätten mit ein bisschen besseren Job hätten sie es hinbekommen können. So auch dieses
Kanada
Wochenende.
Genauso?
So auch dieses Wochenende und in Kanada, genau. Oh. Also oh. Ja, man ist halt nah dran. Man muss auch sagen, Barcelona ist eine Strecke, die... Ja, wie nur wenige eine Red Bull-Strecke auch ist. Da sind sie traditionell sehr, sehr stark. Und die Racing Bulls, für alle, die es vielleicht nicht wissen, die haben tatsächlich ein Upgrade-Paket auch gebracht und hatten da Probleme mit ihrem Heckspoiler und haben dann den alten Heckspoiler dran gemacht, weil der neue so viel Faxen gemacht hat. Und der hat ja mal gar nicht funktioniert im Verbund mit dem neuen Paket. Und das ist ja auch was wir bei zum Beispiel Aston Martin letztes Jahr gesehen haben. Es kommt ein neues Paket und man versteht dann irgendwas nicht richtig, irgendwas passt nicht im Verbund und dann wechselt man vielleicht wirklich auf ein altes Teil, weil eins der neuen nicht funktioniert, wie man das möchte. Und dann ist irgendwie die ganze Harmonie nicht mehr gegeben. Die theoretisch wird ja immer nur im Simulator getestet vorher. Die dürfen ja dann nicht auf die Strecke fahren damit. Ja, da kann sowas passieren. Mercedes kann ein Lied davon singen. Die verstehen jetzt seit 2, 3 Rennen erst das Auto so, wie sie es eigentlich wollen. Ja, es sind jetzt auch wieder relativ nah bei der Musik, obwohl auch ein Lewis Hamilton wohl ein super Rennen gefahren ist, 15 Sekunden hinter dem zweiten ins Ziel gekommen ist. Also es gibt wirklich viele Geschichten. Es war sehr spannend, auch in den teaminternen Duellen. Ich sage nur Max Verstappen versus Perez, auch wieder ein Trauerspiel aus Sicht des Mexikaners.
Das ist wieder ein Fall für unsere Fahrernoten, oder? Dann nehmen wir die Kollegen dann auseinander.
Mich hat aber überrascht, dass Ferrari so schwach war. vergleichsweise schwach.
Ja, es ist ein ähnlich gelagertes Problem, wie du es gerade schon bei den Racing Bulls genannt hast. Auch da relativ umfangreiches neues Paket an neuen Teilen. Es hat sich viel getan bei Ferrari und mein Eindruck war, es harmoniert eben noch nicht. Ja? Die passen noch nicht so ganz zusammen, beziehungsweise die verstehen das Paket noch nicht richtig. Die haben vielleicht kein passendes Setup gefunden. Das sind Dinge, die ergeben sich. Sehr zielsicher, was das angeht, waren die McLaren in den letzten Jahren, muss man sagen, oder in den letzten Monaten auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es ist schon normal, dass man neue Teile ans Auto bringt und dann dauert das immer 2-3 Rennen, bis man einigermaßen Verständnis entwickelt hat dafür, was muss man tun, damit man das Potenzial jetzt eben da rausholen kann aus dem Paket. Das Potenzial, was dann eben drin steckt, laut Simulator und laut Computer, Computersimulation, genau. Das dauert. Deswegen mache ich mir bei Ferrari weniger Sorgen. Auch bei den Racing Bulls bin überzeugt davon, dass die nicht das zweitschlechteste Team sind jetzt, so wie es in Barcelona tatsächlich aussah. Nee. Da kommt noch einiges. Aber ich nenne mal das Kind beim Namen. Ich bin überzeugt davon, McLaren hat das beste Auto gerade.
Ja.
Lando Norris ist auch in sehr, sehr guter Verfassung grundsätzlich. Jetzt muss alles nur mal zusammenkommen. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Ja, Imola knapp. In Miami hat es ja dann geklappt. In Kanada auch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt. Und Max Verstappen lacht sich ins Fäustchen. Ja. Er gewinnt jetzt mittlerweile Rennen, die er eigentlich nicht gewinnen dürfte. Das ist natürlich ein Zeugnis seiner Extraklasse. Das muss man so sagen. Und es ist natürlich hinsichtlich der WM super wertvoll. Ja. Statt Punkte zu verlieren, gewinnt er noch Punkte auf Konkurrenten, die eigentlich besser sein müssten, beziehungsweise schneller sind. Aber sowohl Max Verstappen als Pilot als auch seine Mannschaft sind da einfach ausgefuchster und treffen konsistent richtige Entscheidungen. Beleg und
macht
dafür.
Halt keine Fehler. Macht keine Fehler.
Ja, das sowieso nicht. Ich greife vielleicht mal ganz kurz vor. Wir sprechen sicher noch über Quali und Rennen, aber ein Beleg dafür, wie komplett humorlos, ja, es ist immer das passendste Adjektiv, finde ich, wie komplett humorlos Max Verstappen die Dinge angeht. Er hat den Start gewonnen gegen Norris, war dann hinter George Russell, der den Raketenstart hatte. Und es hat, 2-3 Runden gedauert. Max Verstappen hat einen Versuch gebraucht, um an George Russell vorbeizukommen. Er hat ihn sich ausgeguckt, er wusste genau, was er machen muss, zieht's durch, fertig, aus die Maus. Wenn man sich anguckt, wie ein Sergio Perez im gleichen Auto deutlich langsamere Autos überholt oder wie Lando Norris letztendlich dann 5 Sekunden Zeit verloren hat hinter George Russell in der Anfangsphase, das waren genau die 5 Sekunden, die ihm am Ende dann gefehlt haben. Das hat ihn letztendlich wahrscheinlich den Rennsieg gekostet. Und solche Dinge geht Max Verstappen halt total kompromisslos an und setzt es auch eiskalt um. Genauso kompromisslos ist auch die Mannschaft bei Boxenstops. 1,9 Sekunden übrigens wieder ein Stopp bei Verstappen. Was die Strategie angeht, die sind komplett sattelfest. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man die Querelen bedenkt, die da hinter den Kulissen bei Red Bull noch schwelen. Aber
sie machen halt aus dem vorhandenen Material jetzt aktuell das Maximum. Also sie scheinen sich nicht weiterzuentwickeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Abgang von Yui, ich sage jetzt nicht, dass es zusammenhängt. Es ist jetzt nicht unbedingt Korrelation, Kausalität. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber sie machen faktisch zumindest, schaut nicht so aus, Fortschritte, machen aber aus dem, was sie haben, das Maximum.
Kurzer Einwand, Red Bull hatte durchaus neue Teile dabei in Barcelona. Nicht viel, hier und da kleine Retuschen, aber das haben sie in den letzten Jahren ja auch so gehandhabt.
Aber sie bauen den Abstand zu McLaren jetzt nicht aus, das meine ich damit. Also McLaren ist zumindest mal in Barcelona jetzt vom Auto her schneller gewesen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, also Lando Norris ist 69 Punkte in der WM aktuell hinter Max Verstappen. Es wäre richtig spannend, wenn der diese 3 Siege eingefahren hätte, als er die Gelegenheit dazu hatte.
Ja.
Also da verbaut sich McLaren bzw. Lando Norris schon selber. Kanada war da sehr drastisch, aber auch jetzt hier der Start. Und da reicht dann halt also ein Fehler aus, um dann einfach komplett den Kürzeren zu ziehen über die Renndistanz, wenn Verstappen eben keinen Fehler macht. Und eine Sache noch, man muss schon fairerweise auch sagen, also dass er Russell so leicht vorbeigekommen ist, aber auch da Perez müsste hinten natürlich noch leichteres Spiel haben. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Mercedes jetzt nicht besonders gut gegangen ist im Vergleich zum Red Bull und zum McLaren. Also da hat Lando Norris und auch Max Verstappen sind da schon relativ weit vorausgefahren, wenn man es jetzt mal mit dem Mercedes vergleicht. Ne? Also Dritter ist ja Hamilton geworden, Vierter ist Russell geworden. Die waren ja beide auch sehr ähnlich von der Pace her. Im Prinzip hat Russell dann auch nur den Fehler gemacht, beziehungsweise als Fehler, hat er ein Problem beim Boxenstopp gehabt. Da hat auch nicht viel gefehlt. Die sind auch im Rennen super nah beieinander. Ja. Aber halt zeigt auch wieder, dass der Mercedes halt einfach nicht so konkurrenzfähig war. Nicht so nah halt.
Aber
wie
der. Mit Verlaub, Sergio Perez hat da mit den beiden Alpinen gekämpft, die vor wenigen Rennen noch das ganz eindeutig schlechteste Auto waren.
Ja, nicht mehr jetzt, aber das
ja,
darf natürlich
jetzt,
auch nicht
aber
der Fall sein. Auch wenn der Red Bull nicht mehr so stark ist, die Alpinen jetzt stärker als vorher.
Aber die Alpinen, Alpinen sind nicht so gut wie Mercedes.
Ja. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Definitiv nicht, ja. Definitiv nicht.
Aber wo wir schon bei Alpine sind, sie waren ja die Überraschung schlechthin in Barcelona. Ja. Beide Autos aus eigener Kraft im Q3, beide gepunktet. Wirklich, wirklich überzeugende Leistung. Woher kommt auf einmal der Formanstieg? Wir wollten nicht drüber reden, aber Flavio Briatore ist zurück. Wir erwähnen das wenigstens kurz. Man munkelte im britischen Sky-Kommentar, er hätte da schon ein bisschen Zauberstaub irgendwie in der Alpine-Box ein bisschen verstreut und auf einmal geht's. Ja. Keine Ahnung. Hast du eine Erklärung dafür? Waren es die Umstände?
Warten wir mal ab. Also kann natürlich streckenspezifisch jetzt mal so ein Ausreißer nach oben sein. Wir haben ja auch mal gesehen, dass, keine Ahnung, Sauber mal jetzt im Qualifying aufgezaubert hat oder auch mal Punkte auf der einen oder anderen Strecke plötzlich irgendwie im Mittelfeld aufgehalten hat. Wenn die jetzt die nächsten zwei, drei Rennen, die ja auch sehr unterschiedlich in der Charakteristik sind, Österreich jetzt nächste Woche ist oder nächstes Wochenende ist ja jetzt auch schon wieder ein komplett anderes Blatt als Barcelona. Also wenn sich das bestätigen sollte, dann sind sie wirklich auf dem Aufwärtstrend. Es ist ein bisschen lustig bei denen, sie machen faktisch ja Fortschritte von Rennen zu Rennen. Was die Organisation angeht, hört man teilweise haarsträubende Sachen. Bleibt spannend. Also ist auf jeden Fall ein Team, das interessant zu beobachten ist.
Ich sag mal so, die Alpine-Folge, die wir schon seit Wochen ankündigen, die wird immer länger und länger, weil sich permanent irgendwelche neuen Sachen auftun, über die wir dann natürlich auch gerne ausführlich sprechen wollen. Aber eben gebündelt. Wir wollen das jetzt nicht immer so abgehackt hier in die anderen Episoden reinmachen. Also haltet Ausschau. Wir haben immer wieder spannende Specials für euch parat, wenn wir denn dazu kommen. Jetzt gerade haben wir wirklich 5 Rennen innerhalb von 6 Wochen. Das ist nicht so einfach, aber wir geben unser Bestes.
5 Rennen innerhalb von 6 Wochen und 20 Autos innerhalb von 1,01 Sekunden im Qualifying. Da müssen wir auf jeden Fall
drüber sprechen. Was für eine Überleitung.
Ja, also es ist Wahnsinn. Also wenn man auch mal anschaut, wir sprechen jetzt von Q1 mal. Ne? Also Q1 war das der Fall, dass die ersten 19 Autos innerhalb von 1,01, also faktisch innerhalb von einer Sekunde im Grunde, ja. Sargent war jetzt, der war zwar eine Ecke weiter hinten, aber wenn du jetzt vor 5 Jahren gesagt hättest, alle Autos sind innerhalb von 1,3 Sekunden, also es gab Jahre in den 70ern, 80ern, 90ern, da hätte 1,3 Sekunden, niemand hätte sich am Kopf gekratzt, wenn das der Unterschied zwischen der Pole-Runde und dem zweiten gewesen wäre in der Qualifikation am Ende.
Kam regelmäßig also, vor, ja.
Man muss wirklich sagen, die Maßnahmen greifen, es ist spannend und trotzdem. Und das muss man auch mal festhalten, beide Mercedes, Verstappen, beide McLaren, beide Ferrari sind unter den, man muss fairerweise sagen, auch im Q1 war Perez auch auf Platz 8. Also alle 4 Top-Teams haben alle Autos in die ersten 8 Plätze praktisch buxiert in Q1. Das ist irgendwie auch eine Geschichte.
Innerhalb von 3/10, 3.5 Zehntel.
Innerhalb von 3
Zehntel, das muss man sich mal geben.
Das ist schon interessant. Also man hat 4 Autos, die natürlich aerodynamisch unterschiedlich sind. 3 verschiedene Motoren. McLaren fährt ja auch mit dem Mercedes-Motor.
Ja.
Also schon irre irgendwie. Es macht es wirklich spannend. Das Problem ist halt, dass einfach Verstappen jetzt schon die ersten paar Rennen alle so dominant gewonnen hat, dass es halt jetzt schwierig wird, da bis zum Saisonende noch wirklich einen WM-Kampf rauszukitzeln. Norris kann es noch am ehesten schaffen. Also ja, es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ne? Also und die reine Pace auf eine Runde, lustigerweise, was auch lange nicht so war, von Mercedes war auch super stark. Hamilton ja zwischenzeitlich Pole-Kandidat gewesen. Q3 hat es dann nicht mehr gereicht. Da waren dann Norris und Max Verstappen dann schon noch mal in einer anderen Liga, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon noch relativ deutlich für die heutigen Verhältnisse vorne. Jo, also war schon eine spannende Geschichte. Und dann natürlich, und unser Thumbnail sagt es ja schon aus, weil es auch Lando Norris selber ausgesagt hat, hat sich eigentlich der gute Lando gleich alles verbaut. Hätte man jetzt gar nicht erwarten können. Aber es hatte zwei Kern, sage ich mal, Gründe. Auf der einen Seite natürlich sehr, sehr madige Start, sage ich mal, von Norris, der dann natürlich sich mit Verstappen duelliert hat. Und im Cooldown-Room nach dem Rennen hat dann Verstappen dann gesagt, als er sich diese Szene angeschaut hat, hat er zu Norris gemeint, ich habe so den Eindruck, wir haben uns da beide irgendwie die Geschwindigkeit genommen. Weil Norris hat ja den Verstappen fast schon er hat ihn ja schon so ein bisschen aufs Glas gedrückt. Mhm. Sehr grenzwertig, war auch kurzzeitig mal irgendwie untersucht, ob das Manöver so sauber war oder nicht. Und gleichzeitig, der zweite Faktor, Russell mit einem absoluten Raketenstart, wie man ihn wirklich nur ganz selten sieht, und hat Glück und Können gezeigt, ist dann als erster aus der zweiten Kurve rausgegangen. Und das war schon, ich glaube sogar schon aus der ersten Kurve. Das war schon echt super, super stark von ihm. Und dann, wurde es natürlich schwierig für Norris.
Ja, da war insgesamt ein sehr, sehr durchwachsenes Wochenende für McLaren. Es sei noch ganz kurz erwähnt, falls ihr es nicht mitbekommen habt, nach dem dritten freien Training hat es im Motorhome von McLaren gebrannt. Da ist ein Feuer irgendwie entstanden. Es konnten alle Teammitglieder rechtzeitig evakuiert werden. So viel dazu, das war sehr gut. Aber ein Feuerwehrmann hat, glaube ich, eine kleine Rauchvergiftung erlitten, musste behandelt werden. Ich glaube aber, sonst lief es dann am Ende des Tages doch relativ glimpflich ab. Wenige Stunden später fährt dann Lando Norris sensationell auf Pole. Also es war wirklich eine richtig, richtig krasse Runde, komplett am Limit. Sehr sehenswert. Und am Tag drauf, dann fand das Märchen leider doch nicht so ganz die Vollendung. Lando Norris hat sich halt irre geärgert natürlich. Er ist generell ein sehr selbstkritischer Typ. Und wir haben es ja zitiert, als Überschrift für diese Episode, wir hätten gewinnen müssen. Das war seine Überzeugung, das hat er genauso gesagt. Und ja, stimmt auch, ja. Also eigentlich hätten sie gewinnen müssen. Wer im schnellsten Auto sitzt, von der Pole Position losfährt, alles andere als ein Sieg ist dann halt schon wirklich eine Niederlage. Weisheiten hier, ne?
Er ist auch Fahrer des Tages geworden, also von den Zuschauern zum Fahrer des Tages gewählt worden. Da gab es auch ein paar, die gesagt haben, kann man das so sagen, wenn er halt sich mit dem schlechten Start, und der ist ja auch essentiell in dem Rennen, dann das Rennen versaut hat, kann man natürlich so argumentieren. Auf der anderen Seite ist halt ein Aspekt, den Rest hat er ja wirklich sehr gut gelöst. Man kann noch sagen, vielleicht kann man sehen, wie man will, hat er den ersten Stint zu lange gemacht. Was positiv war, ist, dass er dadurch vermieden hat, mit Russell ins Duell zu gehen. Aber auf der anderen Seite sind dann die Softreifen dann vielleicht auch zu stark abgebaut und gewesen schon und runtergefahren gewesen. Und Verstappen hatte ja früher dann schon neue Reifen dran. Und in Barcelona ist der frische Reifen sehr, sehr stark sozusagen im Vergleich zu dem abgebauten. Da hat er ein bisschen was liegen lassen. Aber das Credo war natürlich, dass man hinten raus dann einen relativ kurzen letzten Stint hat und dann eben mit Carajo sozusagen nochmal aufholen kann. Das hätte ja fast geklappt, aber auch wieder halt nur fast.
Nur fast, ja. Also die Idee war schon ganz richtig. George Russell ist ja relativ früh an die Box gekommen und Verstappen hat sich dann gegen George Russell, also gegen einen Undercut von George Russell gewehrt, ist dann kurzzeitig, kurz danach einfach in die Box gekommen und hat gewechselt. Und bei Lando Norris war die Idee einfach alles klar. Die Pace ist gut. Die war auch wirklich sehr gut auf abgefahrenen Reifen noch. Lass uns einfach weiterfahren und hier unseren Stint entsprechend verlängern, damit wir dann gegen Ende des Rennens einfach deutlich neuere und frischere Reifen haben als alle anderen und entsprechend aufholen können. Das funktioniert ja grundsätzlich auch. Allerdings ist Lando Norris dann immer wieder in den Verkehr geraten nach seinen Boxenstopps. Ja. Musste sich dann wieder mühsam an einigen Autos vorbeikämpfen, bis er dann wirklich nur noch den Verstappen vor sich hatte. Und der letzte Wechsel erfolgte dann meines Erachtens nach relativ früh. Ja, es lagen, glaube ich, nur 3-4 Runden zwischen dem letzten Stopp von Verstappen und dem letzten Stopp von Norris. Ich hätte gedacht, dass sie dann vielleicht länger draußen bleiben, um halt wirklich noch frischere Reifen zu haben. Allerdings hat dann Verstappen in dieser Phase enorm aufgeholt auf den Lando Norris. Er lag ja dann vorne auf alten, abgefahrenen Reifen. Verstappen hatte neuere drauf. Du hast es schon gesagt, frische Reifen bringen sehr, sehr viel in Barcelona. Und bevor man dann noch mehr Zeit verliert, hat man sich gedacht, gut, dann kommen wir jetzt an die Box, dann beträgt der Abstand ungefähr 4-5 Sekunden, das ist wohl aufzuholen. Ja, war es halt leider dann doch nicht. Schade, schade, schade. Aber am Ende des Tages war...
Reifenmanagement von Max Verstappen.
Ja, natürlich. Der kann das schon. Aber am Ende des Tages war der Start dann wirklich kriegsentscheidend. Und ich denke, oder ich bin mir sehr sicher, hätte George Russell nicht beide überholt, wäre Lando Norris direkt hinter Verstappen gewesen am Start oder nach dem Start, hätte er das Rennen immer noch gut gewinnen können. Aber er hat wirklich hinter George Russell dann 4-5 Sekunden verloren. Es hat einfach ein paar Runden gedauert, bis Lando Norris am Russell vorbeikam. Und da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Schade, schade, schade. Aber steile These an dieser Stelle meinerseits. Ich habe es dir schon geschrieben, Sebastian. Ich bin fest davon überzeugt, dass McLaren schnell dazulernt. Lando Norris wird in Österreich und in Silverstone gewinnen. Da bin ich überzeugt davon.
Na, gespannt, bin gespannt. Also in Silverstone rechne ich tatsächlich, wenn der Mercedes gut geht mit dem Hamilton-Sieg, weil der zaubert da regelmäßig auf. Aber mal schauen. Ha. Zum Abschluss würde ich noch sagen, man kann ja festhalten, dass es tatsächlich ein Rennen war, wo Cleverness gesiegt hat, tatsächlich wenige Fehler gesiegt haben. Und was auch mal cool war zu sehen, ist, dass, also vor allem jetzt mal im Kontrast von Monaco, ist ja jetzt zwei Rennen her, es war eine Katastrophe mit anzuschauen, alle die gleiche Strategie, alle in so einer Trauerprozession langsam um die Strecke gefahren, es war wirklich so antistrategisch. Aber dieses Mal wirklich alles dabei gewesen. Also zwei Stops bei den meisten, manche auf Soft auf Hard, manche von Soft auf Hard, manche von Soft auf Medium. Also war irgendwie alles dabei. War wirklich cool anzuschauen und hat auch zur Spannung beigetragen, weil man sich dann auch immer so ein bisschen den Kopf zerbrochen hat. Also könnte das jetzt hinhauen? Wo ist gerade wer auf der Strecke? Und das werden wir natürlich in den Fahrerwertungen, und die kommen dann morgen, auch noch deutlich, detaillierter beschreiben. Und eine Sache zum Beispiel, die will ich zum Abschluss noch als vorgreifende These sozusagen mal in den Raum schmeißen, was wir dann in Fahrerwertungen draus machen, schauen wir mal. Aber ich bin der Meinung, dass George Russell im Vergleich zu Lewis Hamilton sein Rennen mehr oder weniger in Runde 35 weggeschmissen hat, denn da war er noch vor Hamilton. Ein paar Sekunden hat mit Norris sich aufgerieben, der deutlich schneller war, und wenn er clever gewesen wäre, hätte er den vorbeigelassen und so ein bisschen, was Alonso zum Beispiel oft macht, was Hamilton vorher auch gemacht hatte, so ein bisschen vom Windschatten profitiert und dann ein bisschen sich mitziehen hätte lassen. Und da hat dann auch Hamilton innerhalb von kürzester Zeit diesen Vorsprung aufholen können. Klar, vielleicht hat er es auch so geschafft, aber da hat er es aus meiner Sicht definitiv weggeschmissen. Dann hat er noch das Pech gehabt mit dem etwas verkorksten Boxenstopp und dann war der Lewis an ihm vorbei. Also schauen wir mal, wie wir das dann in den Bewertungen sozusagen widerspiegeln. Wir bewerten immer von 1 bis 10.
Also ich hätte da noch eine interessante These dazu, aber die hebe ich mir eben auf für die Fahrerbewertung. Oh, ihr müsst da einschalten, dann wisst ihr, was ich dazu zu sagen habe. Bin da nicht ganz Sebastians Meinung. Aber mehr dazu, wie gesagt, in der nächsten Episode. So ist es. Verratet uns doch bitte unbedingt, was waren denn eure Highlights? Was hat euch super gut gefallen am Spanien-Rennen, am Grand Prix in Barcelona? Was fandet ihr super cool? Wer hat euch enttäuscht? Welches Überholmanöver hat euch denn gut gefallen? Wir hatten ja reichlich Überholmanöver, das haben wir gar nicht thematisiert, aber richtig cool. Durch die unterschiedlichen Reifenstrategien gab es immer wieder recht große Unterschiede, was das Tempo angeht. Die DRS-Zone war auch ziemlich mächtig in Barcelona auf der Stadtzielgeraden. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist unser Fazit. Ein fast schon denkwürdiger Spanien-Grand Prix, zumindest für Sebastian. Du hast schon was.
Eine Sache noch, weil wir es im Intro gesagt haben und nicht aufgegriffen haben. Was sagst du zur Szene von zwischen Leclerc und Sainz, die sich berührt haben? Ganz kurz. Für mich ist ein Racing-Incident, kann passieren. Die lassen ihre beiden Fahrer auch gegeneinander fahren. Es war minimale Berührung passiert.
Also ich dachte auch, dass wir darüber vielleicht in den Fahrernoten sprechen. Aber ganz kurz, ich fand es völlig legitim. Ich weiß natürlich nicht, was die vorher besprochen hatten, ob sie wirklich gesagt haben, so ey, lass mal hier langsam machen, Reifen schonen. Aber Wenn die Ansage war, lass uns Reifen schonen, heißt es ja trotzdem nicht, dass der eine nicht den anderen überholen darf. Und ich denke schon, Carlos Sainz hatte eine realistische Chance auf jeden Fall. Dass es da eine kleine Berührung gab, ist wirklich weitgehend Pech meines Erachtens. Ja, also da mache ich keinem den Vorwurf. Der Sainz hat die Tür jetzt nicht böse zugemacht. Der Leclerc hat sich jetzt nicht irgendwie übermäßig lang oder hart gewehrt. Das war ja, kleine, er hat sich ein bisschen verschätzt vielleicht, ja, minimal.
Würde ich auch so mal so.
Es ist ja zum Glück nicht schief gegangen. Oft sind solche Sachen schon schief gegangen, ja. Kleine Fehleinschätzung der Situation und zack, Reifen aufgeschlitzt, Rennen vorbei. Toi, 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 das hat diesmal gut geklappt, auch wenn es knapp war. Aber ich denke, die Aufregung im Nachhinein, die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich bin da ein bisschen bei Carlos Sainz, der hat dann ein bisschen schnippisch schon gesagt, so ja, der Leclerc beschwert sich dauernd nach irgendwelchen Rennen wegen irgendwas. Muss ich ihm leider recht geben. Ja, der Charles Leclerc findet schon hier und da immer noch eine Entschuldigung für irgendwas. Ich glaube, da war einfach der Frust auch, da hat auch der Frust gesprochen in Charles Leclerc übers Wochenende. Das Ferrari-Wochenende war ja wirklich jetzt nicht so, wie sie sich erhofft hatten. Bisschen unter Wert verkauft, bisschen schwächer abgeschnitten und ich denke, er war bedient. Das zweite überschaubar gute Wochenende in Folge, da rutscht ihm schon mal sowas raus. Es sei ihm verziehen. Aber damit haben wir es, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Alles. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in Fahrenheit. Bis dann.
Machen wir. Macht's gut. Ciao.